Der Titel dieser Predigt ist: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und dieser Hilferuf des Propheten Elisa hat mir auch persönlich oft aus manch innerer Not geholfen, dieses Wort, das sich als Luftholen, als tiefes Luftholen eines bedrängten Herzens immer wieder als bewährt erweist, im Aufblick zu dem, der unseres Lebens Kraft ist. Und dazu wird uns im zweiten Buch der Könige, im zweiten Kapitel, also 2. Könige 2,2, leicht zu merken, als Einleitung Folgendes von zwei Ereignissen berichtet: von der gottgewollten Himmelfahrt des Propheten Elia im Sturmwind und von Elisa, dessen Glaubensleben von Gott her damit wesentlich aktiviert wird. Gottes Wort zeigt auch auf, welch spezielle Kommunikation hier untereinander stattfindet. Und da zeigt sich im Herzen Elisas ein konsequenter Zug, den wir alle auch kennen sollten. Beachten wir, dass hier alle Beteiligten das Wort Yahweh, das Wort Herr, voreinander im Mund führen. Insgesamt 9-mal. Sowohl bei der Konversation zwischen Elia und Elisa, als auch zwischen Elisa und den merklich gut vorinformierten Prophetenjüngern. Stattgefunden hat dieses Geschehen an einem Tag ungefähr um das Jahr 900 oder 897 vor Christus. Fest steht, Elisa ist absolut nicht wegzubringen davon, seinen Meister zu begleiten, bis zum Ende hier, trotz all dessen scheinbaren Bemühungen, quasi ein finaler Test bezüglich Elisas Treue, und da tritt eines ganz klar hervor: er weicht partout nicht von Elias Seite. Ähnlich dem Petrus, der Jesus auch da noch nachgefolgt ist, wo sein Meister ihm schon gesagt hat: du kannst mir nicht nachfolgen, nicht diesmal. Aber wohin sollen denn wir gehen? Wie geht es denn für den Jünger weiter, wenn der Lehrer, der Meister, in den Himmel entrückt wird? Und so hängt sich Elisa konsequent über den gesamten Fußmarsch an diesem Tag eisern an seinen Meister, er der starke Mann, der gewohnt war, mit 12 Jochochsen zu pflügen. Aber seitdem Elia einst den Mantel übergeworfen hatte, war Elisas Stärke einer geistlichen Armut und Demut gewichen. Abhängig war er geworden von seinem starken Gott, dem Gott Elias. Und genau das sollte sich in einem besonderen Dienst und in einem besonderen Glaubenswegen sich auswirken. Und damit einmal zum Text. Da steht: es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und zwar gut 50 Kilometer an diesem Tag. 50 Kilometer, die zeitweise einen beachtlichen Höhenunterschied aufweisen. Wer die Strecke auf der biblischen Landkarte verfolgt, der muss sich wundern. Ähnlich wie bei Abrahams Kriegszug zur Rettung Lots. Und so schreiten sie also hin. Beide Männer sind uns ja, die wir Gottes Wort lieb haben, recht gut bekannt. Auch ihre Namen sagen uns viel. Zum einen der Elia, dieses Wort heißt Gott, ist Yahweh. Mit seinem Namen lässt das Wort Gottes einige Wortspiele zu, wie etwa 1. Könige 18, Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr, nämlich Jahwe, Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 16 Verse weiter. Erhöre mich, o Herr Jahwe, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Und 2 Verse weiter. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, Jahwe, ist Gott. Jahwe ist Gott. Und nun zum Namen seines Begleiters, der so anhänglich neben ihm einherschreitet und der bis dato sein Diener und sein Schüler war und nun definitiv sein Nachfolger wird. Elisa, dieses Wort heißt, mein Gott ist heil. Und zwar nach der Wurzel Yasha, das heißt befreien aus Drangsal. Behalten wir das im Herzen. Dieser Name hängt biblisch zusammen mit Gottes Worten wie aus Psalm 7, Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich. Oder Psalm 34. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Oder Jeremia 33. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Hängt alles mit Elisa zusammen, mit diesem Namen. Psalm 44. Sondern du rettest uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Und noch Jesaja 45, 20. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Die Namen biblischer Personen, die sind ja allemal beachtenswert. Und besonders auch hier wird uns vom Schöpfer, vom Urheber aller Benennung Wichtiges aufgezeigt. Und nun gehen sie los. Und zwar nicht weit entfernt von Jericho, in der damals noch einsamen, schweigenden Wüste, nahe dem Ort, wo Israel einst zum ersten Mal den Boden des gelobten Landes betreten durfte. Das ist auch für uns heilsgeschichtlich sehr wichtig. Gilgal. Und da schreiten sie nun nebeneinander her, von Gilgal her kommend, und während sie gehen, überlassen sie sich, jeder für sich, ihren Gedanken und ihren Empfindungen. Es würde einem jeden zu mutig gewesen sein, als müssten sie heute die steilen Stufen eines heiligen Tempels erklimmen, alle beide, Elia, in dem feierlichen Bewusstsein, dass heute für ihn endlich der große Tag gekommen ist, die große Stunde, wo er den Erdenstaub von seinen Füßen abschütteln wird. Elia war ja ein Mensch wie wir, mit Empfindungen, mit Ängsten, mit Schwachheiten und Enttäuschungen, aber mit seinem mächtigen Gott und Herrn. Und wir erinnern uns an den Tag, als er unter dem Ginsterbusch war. Er selber steht da, aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm den Herrn und meine Seele, denn ich bin nicht besser, denn meine Väter. Und damals war seine Stunde noch nicht gekommen, jetzt aber ist sie da. Selig der Mensch im Glauben, der umzugehen weiß mit dieser Tatsache und freudig bereit ist zum Leben und zum Heimgehen ins Leben. Dann bereiten wir uns bloß rechtzeitig vor, zählen und bewerten wir unsere restlichen Tage richtig. Wie einst Reimer Jansen, der ostfriesische Erweckungsprediger, sich auf seinem Sterbebett zu zwei neugierigen Besucherinnen umgedreht hat und gesagt hat, lebt wohl, ihr Toten! Ich gehe zu den Lebendigen. Ich denke oft an dieses Wort, mit dem Gott jene beiden geschockt und dann gerettet hat. Elisa aber, und wer könnte es ihm verdenken, hat wohl mit den Tränen zu ringen gehabt, in dem innigen Wunsch, es möge doch nicht jetzt der letzte gemeinsame Tag sein für sie beide. Ihm wäre ein weiterer Aufschub angenehm und sehr recht gewesen. Aber des Herrn Wille war, dass Elia heute im Sturmwind zum Himmel auffahren sollte. Wir gehen ja alle eines Tages heim, und das nicht an einer offensichtlichen Krankheit oder an einem Unfall oder Ähnlichem, sondern alle an Gottes Willen und an unseres Herrn Ruf, wie er sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und hat nicht mancher von uns schon einen lieben Glaubensbruder, einen Vater und eine Mutter in Christus oder vielleicht eine bis dahin hochproduktive sogenannte Tabitha auf dem Heimgang begleiten dürfen? wenn auch nicht auf solch einem spektakulären Weg wie hier, und hat dabei am eigenen Herzen diesen argen irdischen Verlust weinend beklagt und im Bewusstsein zutiefst empfundener Verlassenheit zum Herrn geseufzt, sich aber gleich darauf geschämt wegen dieser Regung, ist doch dem Glaubensbruder oder der Schwester nichts eher zu gönnen, als bei unserem geliebten Herrn zu sein. Und doch, der verbleibende Riss, der große persönliche, der kollegiale Verlust nach oft so vielen gemeinsamen Jahren, der schmerzt und unser Herz schreit dann weinend zum Himmel. Wir dürfen ja Gott für jeden einzelnen Bruder und jede Schwester sehr dankbar sein, mit denen er uns eine Zeit lang zusammengestellt hat und die er dann aus unserem Kreis zu sich heimgeholt hat. Mit wie viel Freude haben wir sie begleiten dürfen dahin. Ich erinnere mich noch gut, wie unsere damalige schwerkranke Glaubensschwester Johanna mit Paul Gerhards Worten geseufzt hat: Mach End, Herr, mach ein Ende. Und er hat ihren Wunsch erfüllt, wenige Tage später. Aber wie weint man dann doch beim Begräbnis? Es ist aber nicht so, dass wir vor lauter irdischen Trubel uns viel zu wenig mit himmlischen Gedankengut beschäftigen. Mit der so guten Zukunft, die vor uns liegt, sind wir nicht viel zu erdlastig ausgerichtet. Einerseits ja verständlich, andererseits ist aber ein gewaltiges Manko, denn das himmlische Ziel vor lauter Sorge und Mühe so lange vernachlässigen, das macht ja keinen von uns klüger, hoffnungsvoller und glücklicher. Zurück damit zu Elia und Elisa. So schreiten sie dahin, jeder mit seinen Herzensgedanken beschäftigt, wähnen sich vielleicht unbeobachtet, und doch blickt eine schweigende Männergruppe hinter ihnen her, von Ferne. 50 Mann dort im Jordan-Dickicht, Männer, die es nicht übers Herz gebracht haben, heute am Scheidetag ihres Meisters in der Herberge zu bleiben. Und sie müssen dabei sein, die Prophetenjünger. Nein, nichts hätte sie fernhalten können. Sie mussten auf ihrer Warte hier stehen und sich das entschwindende Bild ihres Meisters zum Abschied praktisch in die Seelen saugen. Und Hand aufs Herz, wer von uns wäre da wohl daheim geblieben? Die Größe solch eines Verlustes nach jahrelanger schöner geistlicher Gemeinschaft, die können wir ja niemals bemessen, die können wir nur empfinden, so wie ja jede zu Ende gehende Ära angenehmer Glaubensgemeinschaft uns sehr zu schaffen macht, wenn nicht gar eine Zeit lang ein wenig schwermütig. Und es verbleibt oft lange ein nur langsam abebbender innerer Schmerz, wie auch die heutige, die aktuelle Situation um uns her, dieser schleichende Abfall ringsum, diese Bibelkritik, all das, wo wir als Christen mit Schrecken Verlust für Verlust ringsum vermelden müssen, geistlich und brüderlich, überall höchster Verlust an einst wertvollem Glaubensgut. Und so war es auch für Elisa. Gemeinsam gehen sie hin zum Jordan, Elia und er, zurück wieder mit seinem Gott. Vorerst aber ungewohnt alleine gehen, unter den neugierigen Blicken geistlich interessierter Zaungäste. Die Frage ist, kennst du das nicht auch? Friedrich Wilhelm Grumacher schrieb einst dazu ein aufrüttelndes Wort, das ich jetzt frei zitieren möchte. Wie würden wir in unserer armen Zeit doch einen neuen Elia willkommen heißen? Wenn schon nicht mit Feuerflammen vom Himmel, aber in jedem Fall vom Himmel gesandt, als einen der Bergpredigt entsprechend arm gemachten Streiter Gottes, einen, der aber das Schwert des Geistes recht zu führen wüsste, gegen den Fürsten, der derzeit in der Luft herrscht, wieder den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, mit seinen glaubensfeindlichen Machenschaften. Ach, käme doch ein Elia, der von Gott geweiht triumphieren würde über die bellenden Zwergsgestalten des religionsvermischenden Scheinchristentums unserer Tage. Soweit dieses Zitat. Jahrzehntelang hat es ja der Christenheit nicht gefehlt an guten literarischen Werken alter Brüder, wenn auch die besten davon mit der Zeit immer rarer aufgelegt wurden. Und es fehlt auch nicht an Glaubenszeugen alter Tage, nein. Aber es fehlt in dieser dämonisierten Welt, in dieser abfallenden Christenheit hier und heute an konsequenten Nachfolgern Jesu. Es fehlt an von Gott her profilierten Menschen. Nicht an Berühmtheiten, sondern es fehlt an von Gott gebildeten Charakteren, geistlich arme, in Christus aber reich gemachte Zeugen des wahren Evangeliums vom Sohn Gottes. Es fehlt an Brüdern, an Jüngern, die ihn, den schmalen Weg, den einzig einen, nicht verlassen und nicht verlassen können. Sei es um der Welt willen oder um sonstiger Ablenkung wegen. Es fehlt an dem, was Christus in die Welt senden will, sein Salz und sein Licht in uns. Es fehlt an dem einen, das wirklich Not ist, denn es werden von unten her noch viel mehr Anstrengungen kommen, die herrliche Erkenntnis Jesu Christi zu unterbinden. Das ist ja das oberste Ziel aller Weltreligion und Politik bis zum Ende hin. Ja, und sie werden eines Tages kommen, die zwei Zeugen Gottes, die Offenbarung verheißt und von denen der eine sogar mit Elia verglichen wird. Aber unsere Zeit entwickelt sich inzwischen schon spürbar in Richtung Jesu Vorhersage als eine Zeit wie zu den Tagen Noahs. Eine fortschreitend dämonisierte Welt, so wie es ja unser Herr angekündigt hat, als er damals von den Pharisäern gefragt wurde, wann denn das Reich Gottes käme. Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann aber hat sich der Herr an seine Jünger gewandt und deswegen heißt es da besonders aufpassen für uns, weil er dann sagte, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Soweit der Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 20 bis 26a. Und zu bemerken ist dabei, dass der Herr Jesus die Zeiten Noahs zuerst nennt. Und erst dann die Tage Lots in Sodom, wobei er anschließend genauer definiert, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Und um hier nicht etwas aus dem Zusammenhang zu reißen, zitieren wir die nächsten Worte Jesu mit dazu. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Aber die Zeiten Noahs, die der Herr definitiv zuvor anspricht in seiner Rede an die Jünger, die scheinen wohl die ungewöhnlichsten Tage auf Erden gewesen zu sein. Ich sage lieber scheinen, denn wir sehen ja nicht hinter die Kulissen der Transzendenz. Nur ganz selten wird für uns der Vorhang ein wenig gelüftet, wie zum Beispiel im Buch Hiob, wo uns vom Auftreten des Satans in Gottes Thronsaal zweimal berichtet wird. Und ein weiteres Beispiel haben wir da, wo Jesus zu Petrus sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Soweit die beiden Beispiele. Was die Zeiten Noahs aber betrifft, die stellen eine beängstigende Besonderheit dar in der Geschichte der Erde und der Menschheit. Als da steht, im 1. Mose 5, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, von Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann finden wir einige Verse weiter folgenden Text vor. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Und das bedeutet jetzt allerdings, dass Noah mindestens ein, wohl aber mehrere Jahrhunderte in der dämonisierten Gesellschaft seiner Zeit zu leben hatte. Unter all den diabolisch gezeugten Zeitgenossen. Es war ein fast perfektes teuflisches Unternehmen, den Heilsplan Gottes zu vernichten, den er lange vor Grundlegung der Welt gefasst hatte und der in seinem Sohn realisiert werden sollte. Und wären damals alle Menschen infiltriert gewesen, dann wäre das das Aus gewesen. Angenichtet. Wieder einmal wurde damals Gottes Heilswillen vom Paradies an bis heute, bis tief hinein in dein und mein alltägliches Glaubensleben wird das gute Evangelium immer wieder angenichtet werden. Und geben wir uns keine Illusion hin. Der Teufel wird unser Heil und unser Glaubensleben immer wieder annichten. Und nur, wenn wir in Christus und an Christus bleiben, wird es ihm nicht gelingen, uns zu vernichten. Zu den Tagen Noahs war das aber extrem knapp. Kein Mensch wollte mehr gerettet werden. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und das nimm du heute mit. Es geht knapp her. Aus wäre es gewesen mit dem Evangelium. Kein Mensch hätte gerettet werden können, wenn Gott nicht damals einen gnädig angesehen und somit rettend eingegriffen hätte. Und auch wir sitzen ja unter anderem heute als Gerettete in Christus hier, weil uns das Wort Gottes diese Botschaft mitteilt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Der Brief an die Hebräer drückt das so aus, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses und durch ihn, nämlich durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Und der Apostel Petrus musste dieses Thema sogar in jedem seiner Briefe aufgreifen, einmal, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchen er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Und das bedeutet, dass es keinen einzigen Menschen mehr gegeben hat zu jener Zeit, der sich nicht geweigert hätte zu glauben, außer jenen 8, die in die Arche gingen. Und jetzt seht euch um, wie das heute aussieht. Wen erreicht das Evangelium vom Sohn Gottes noch? Und damals gab es auch nicht einen mehr. In seinem zweiten Brief schreibt Petrus dann, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Und dazu jetzt einmal noch das Wort unseres Herrn über den von ihm angekündigten Zeitraum, der zum Ende hin eintreten muss, weil er Zeit und Umstände vorhersagt. Und das steht in Lukas 17. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Matthäus schreibt hier bei der Wiederkunft des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Wir können das noch an einem anderen Wort Jesu messen. Dort lesen wir in Markus 13, wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und da sehen wir, wie ernst Gott unsere Lage bezeichnet. Wir haben Gnade gefunden in Christus und so bleibt es auch, wenn wir jetzt in diesen Zeiten in ihm bleiben. Und nicht vergeblich warnt uns, ebenfalls zum Ende hin, der zweite Petrusbrief, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Und es gelingt aber nur, wenn ich meinen Blick nicht abwende von Christus. Das heißt, stets auf ihn schaue, wenn ich ihn lese, wie das Wort sagt, wenn ich ihn esse, wie sein Wort verlangt. In Johannes 6 sagt der Herr, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Und Leben und Wandeln vor Gott gelingt nur so, in der Gnade, die wir in Christus haben, vor den Augen des Vaters. An dieses Wort angenichtet. Ein Bruder hat einmal gescherzt über diesen Ausdruck. Aber wie oft hat schon eine dämonische Lehre in all den Jahrhunderten hier dazwischen gefunkt, mit einer Heiligungsbewegung zum Beispiel, als könnte der Mensch sich heiligen für Christus, der doch unsere Heiligung ist. Ein heiliger Wandel gelingt nur, wenn ich auf Christus vertraue und auf seine Heiligung für mich, dass sie nämlich wirksam wird in meinem Leben und Wandel in Christus. Und auch mit dem sogenannten zweiten Segen wird das Glaubensleben vieler Christen angenichtet, weil sie da für sich eine spezielle Geistesfülle erwarten. Und die haben ja leider auch viele tatsächlich erhalten, nicht aber mit dem Heiligen Geist. Der Feind simuliert da, was er nur kann und was nur geht. Und dazu gehört auch das Heischen nach Gaben, um etwas darzustellen vor Gott und vor der Gemeinde, die charismatische Welle, wo doch in Christus und nur in Christus alles da ist für uns. Alles ist uns gegeben in ihm, was wir zum gottesfürchtigen Wandel brauchen. Aber wer für sich selber, wer für sein Ich geistliche Gaben sucht, womöglich durch Handauflegung von anderen, der wird erleben, welche Auswirkungen eine diabolische Infiltrierung haben kann. Wir verstehen, das alles setzt ja Christus beiseite, meine Heiligung, meine Gaben, mein Geist erfüllt sein. Das alles setzt uns dem aus, der sich verstellt als Engel des Lichts. Und der Vater kann das nicht gut heißen. Er hat ja doch an seinem Sohn allein gefallen und an uns nur dann, wenn wir in seinem Sohn bleiben und nichts und niemand anderes wollen als seinen Sohn. In diesen Zeiten, wie zu den Tagen Noahs. Dann seht euch doch nur um. Jetzt zurück zum Herzen Elisas. Für ihn ging an jenem Tag dort diese wunderbare geistliche Ära zu Ende. Er selber musste weiterbleiben auf Erden und Elia wird weggenommen. Elisa, nun allein mit dem Mantel des prophetischen Dienstes, geht zurück zum Jordan. Und alles blickt gespannt jetzt auf ihn. Was kommt jetzt? Ich denke, wir haben das Bild. Wir hier, du und ich, wir werden in Riesenschritten hinaus befördert aus einer Ära, die uns geistlich einmal relativ gesund und angenehm erschienen ist. Viele Gemeinschaften, viele Stunden unter dem Wort haben uns innerlich jahrelang gut getan, haben uns ermahnt und auch erbaut, haben uns getröstet und gestärkt und sie tun das noch. Wir singen sie ja noch, die alten, die ehrfurchtsvollen Lieder, die unseren Herrn Jesus mit Texten verherrlichen wie »Ich sehe dich mit Freuden an«. Und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich an Beten stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Also ich Texte halten unseren Blick auf ihn gerichtet. Sie sind besser, unendlich wertvoller als das moderne Geplärr charismatischer Rhythmen mit mantraartigen Wortwiederholungen in einem Wesen schamanistischer Religionsausübung. Wir meinen, wir scheuen ja die gängig hochmütige Bibelkritik. Wir wollen uns nicht mit menschlichen Erklärungen abgeben und auch denen nicht hingeben. Für uns gilt weiterhin, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und wo wir noch nicht gelehrt wurden von ihm, da harren wir auch seiner in Geduld. Für uns ist es genug, nichts zu gelten. Dieses Nichts zu sein, das Gott erwählt hat, laut 1. Korintherbrief, um es in seinem Sohn zu seinem Kind machen zu wollen. Aber das Wort harren versteht man heute ja zum Beispiel nicht mehr, wie sich bereits erwiesen hat. Auch erquicken ist Studierenden im deutschen Sprachraum nicht mehr geläufig. Und ach, wie gerne wäre ich einmal live dabei gewesen bei einer Predigt von Gottfried Daniel Grumacher, wo ein Satz bis zu 126 Wörtern gehabt hat und die haben die damaligen Bauern und Handwerker alle verstanden. Oder bei Fritz Binde, in seinen Ausführungen oder bei den herzlichen Worten eines Wilhelm Busch und wie gerne wäre ich in einer Bibelstunde von Robert G. Chapman gesessen, sofern meine Englischkenntnisse gereicht hätten oder in einer ähnlich erstrebenswerten Veranstaltung. Aber wie wehmütig wird einem da ums Herz, wenn man an diese Alten und an ihre Verkündigung denkt, in unserer heute immer einsamer werdenden geistlichen Wüstengegend. Ja, wer ist sie denn, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten, so steht's im Hohelied. Wir! Wir sind das jetzt, wir! Dann gedenke des, du armes Häuflein Jakob. In dieser mehr und mehr dämonisiert und sexualisiert und schier jeder Vernunft beraubten, dahintaumelten Weltzeit mit ihren gegenderten Wust und Perversionen aller Art und ihrer schreienden Unvernunft in wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen, in einer Welt, die ihre Kinder im Mutterleib tötet und dann den Facharbeitermangel beklagt mit pseudosozialem Gehabe, mit ihrer Medizin, die lebendige Menschen für Hirntod erklärt und deren Organe brutal ausschlachtet, um Gewinnes willen. Nein, Sodom lässt hier nicht mehr grüßen, samt aller seiner damaligen diabolischen Sattheit. Sodom kann nämlich nicht mehr mit. Unsere Tage sind längst weit über Sodom hinaus. Hier wächst eine pornosüchtige Jugend heran, der es egal ist, ob sie ein geschriebenes Wort versteht oder nicht, Hauptsache billiges Vergnügen. Und alles legalisiert vom Staat, eine spielsüchtig verdummende Gesellschaft, gefördert durch die Mediendiktatur mit gezielter Unwahrheit und digital stupider Dauerbeschäftigung, in staatlich betreutem Denken, so eilt unsere schnelllebige Generation auf ihr Ende zu. Wiewohl sie nicht imstande ist, vom Ende her zu denken und nicht die Jugend allein begehrt, längst die für sie so überlebenswichtigen Smileys, ohne die dem einschlägig dämonisch infiltrierten der mentale Absturz droht, bis hin zum Suizid. Der heutige Mensch ist der Meinung, alles in die Hand nehmen und steuern zu können. Wir haben jetzt mehr als zwei Geschlechter auszufüllen und mehr als 60 sexuell anerkannte Orientierungen. Die müssen ja gefördert sein und keine Diffamierung darf hier laut werden, außer bei der Christenheit, die ist ja davon ausgenommen. Die Politik verbietet jetzt Unwetter per Gesetz, meint das Klima beeinflussen zu können. Die Sonne will man verfenstern mit Chemikalien, die ins Weltall ausgebracht werden. Und das Geld für all den Unsinn, das fehlt zwar an allen Ecken und Enden, aber man denkt ja an Einnahmen, indem man von Gott geschaffene Elemente besteuern will. Alles ist machbar in einer dämonisierten Welt, darf sich doch der teuflische Fuchs zu seiner Schlauheit längst die Dummheit eines digital verbildeten Hühnervolks hinzurechnen. Und dazu wurden ja die neuen Medien installiert, damit wir alle erreicht werden können mit gedürkten Computersimulationen, mit manipulierten Bildern und handfesten Lügen und der infamen Ausnutzung schulschwänzender Kinder, die nicht nur nichts von dem verstehen, wofür sie da freitags auf die Straße gehen, sondern vor allem nicht, wie sehr sie missbraucht werden von Kirche, Staat und Wirtschaft. Diese Jugend, und das meint jener übrig gelassene Teil, der vorbeigeschlittert ist an der induzierten Abtreibung, die schaufelt sich damit ja selber das eigene Grab für die Zukunft. Und apropos Abtreibung, nachdem zum Beispiel über die Hälfte der Schwangerschaften in den USA ungewollt sind, werden ja immer mehr Stimmen laut, dass Kinder in die Welt zu setzen das schlimmste Verbrechen darstellt, das man dem Klimawandel heute antun kann. Auch das vermittelt uns die Mediendiktatur. Und wen wundert's? Und wer glaubt's nicht? Worauf wir zugehen? In Offenbarung 16 steht: und der fünfte Engel goss seine Schale aus, auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und der sechste Engel goss seine Schale aus, auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Wann immer das alles eintreten wird, vielleicht zum Teil schon eingetreten ist, es wird mit Sicherheit kommen und es ist bereits mit vielem vergleichbar, was wir heute erleben. Und schon im Altertum finden sich ja Hinweise, wie Gott reagiert auf menschlich-dämonisches Wirken und Machtstreben beim Turmbau zu Babel oder wie hier bei Hiob im Kapitel 12, siehe steht da, wenn er niederreißt, wird nicht wieder aufgebaut. Wenn er über den Menschen zuschließt, wird nicht wieder geöffnet. Siehe, wenn er die Gewässer zurückhält, dann vertrocknen sie. Lässt er sie los, so verwüsten sie das Land. Bei ihm ist Macht und Verstand. Ihm gehört, wer irre geht und wer irre führt. Er führt die Ratgeber, beraubt hinweg und macht Richter zu Narren. Die Herrschaft der Könige löst er auf und schlingt eine Fessel um ihre Lenden. Er führt die Priester beraubt hinweg und stürzt die Festgegründeten um. Er nimmt den Wohlbewährten die Sprache weg und raubt den Alten die Urteilskraft. Er schüttet Verachtung über die Edlen und löst den Gürtel der Starken. Er enthüllt, was im Finstern verborgen liegt und zieht den Todesschatten ans Licht. Er macht Völker groß und er vernichtet sie. Er breitet die Völker weit aus und er führt sie weg. Den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Verstand und lässt sie irren in pfadloser Wüste. Sie tappen in Finsternis ohne Licht. Er lässt sie taumeln wie Betrunkene. Nun, was seht ihr? Umgibt uns vieles nicht davon schon offensichtlich? Seht euch doch um auf den Straßen, in den Klassenzimmern, in den Wartesälen, in den Arbeitsstätten. Neulich habe ich sogar noch eine junge Frau mit einem Buch in der Hand gesehen. Ganz eine große Seltenheit. Und für diese Welt existiert ja längst keine absolute Wahrheit mehr. Darf es nicht geben. Die Frage des Pilatus, was ist Wahrheit? Das war der Welt immer lieber als die Person Jesu. Und noch wartet Gott geduldig. Auch das wie zu den Zeiten Noahs, als sich kein Mensch mehr für die rettende Arche bewarb. Es war ihnen lächerlich, wie später in Sodom. Und so geht dann auch diese Zeit mit Riesenschritten ihrem Ende zu, unter dem Einfluss der immer dynamischeren Dämonisierung in säkularer und in religiöser Hinsicht. Hier aber sind wir gesetzt vom Herrn als Licht, als Salz in einem total verschlammten Element. Wenn nun aber auch noch das Salz dumm wird, dumm geworden ist, unser armes Häuflein wird zwangsläufig ja noch weiter ausgedünnt werden, wird kontinuierlich salzloser werden, wird weiter verwässert werden. Wer hält denn heute noch das Banner hoch mit der Parole Christus allein? Von jenen paar Brüdern, die heute noch christozentrisch verkündigen, sind die meisten über 60 Jahre alt. Und schon geht einer nach dem anderen hinüber zu unserem Herrn. Wir aber, die wir noch übrig sind, wir haben den Mantel aufzugreifen. Wir haben den Weg beizubehalten, den wir gelehrt worden sind, den schmalen Weg des ewigen Lebens, durch den Jordan hindurch, durch das Mitgestorbensein in Christus, zum Leben, aber einbilden können und dürfen wir uns nichts. Die Realität ängstigt uns ja ohnehin zur Genüge, wir fürchten uns. Wir passen hier ja nicht hin, wir sind Fremde, sind Ausheimische hier. Zurück damit zu unserem Text. Elisa ergreift das Panier, das Elia hinterlassen hat, es ist ihm ja nicht neu. In geistlichen Dingen gibt es ja nie etwas Neues. Auch wenn uns dämonische Kräfte das immer wieder verkaufen wollen, es gibt vor dem allmächtigen Gott nichts Neues für uns. Es gibt nur das alte, gute, bewährte, herrliche Evangelium, dass Gott alle Menschen retten möchte in und durch Christus und dass er will, dass allen Menschen auf diese Weise geholfen werde, bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und so stehen auch wir in einer ähnlichen Situation. Die Zeit eilt dahin. Und niemand kann sie aufhalten. Es wäre übrigens noch schlimmer, wenn der Mensch das könnte. Und wir haben unsere Verantwortung aufzunehmen, wie Elisa den Mantel des Elia. Aber schon bei der nächsten Prüfung hören wir das Wort, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und das ist eine elementare Aussage. Das ist die hilfreiche Bitte, der Schrei des Herzens, ein Schrei für unsere Zeit. Elisa hatte, wie vor ihm Elia und so heute auch wir, ein Arbeitsfeld zugemessen bekommen von Gott. Er hat ein Arbeitsfeld vor sich in seiner religiös, politisch und wirtschaftlich unruhigen Zeit damals. Wir waren anfangs im Text im zweiten Buch der Könige gekommen bis zu dem Wort und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Jetzt wie? Den zweifachen Geist. Was mag der Beweggrund gewesen sein für diese so schwerwiegende Bitte? Wer wagt es, solch eine verwegene Forderung auszusprechen angesichts dieser Situation? Was ist dem Elisa da eingefallen? Elia war seinerseits ja einst quasi aus dem Nichts aufgetaucht vor Israels König Ahab und seiner esoterisch okkulten Frau Isabel. Plötzlich war Elia von Gott hineingestellt worden in die aktuelle Situation des Volkes und seines Herrscherhauses, mitten in den Abfall vom Glauben an den Gott Israels. Und nun steht Elisa als sein designierter Nachfolger vor seiner schweren Aufgabe. Er, der nicht aus dem Nichts kommt, er, der Elisas Mantel übergeworfen bekam, der eine öffentlich bekannte Lehre als Jünger absolviert hat und der hier wohl schon von Gott darauf vorbereitet wird, dass eine doppelt so lange Wirkungsdauer vor sich haben wird wie sein Vorgänger und wie sich herausstellt, sogar die doppelte Anzahl von Gott gewirkten Wundern unter verschiedenen Regenten, wie unter König Joram von Israel oder König Ben-Hadad von Aram. Auch der aussätzige Naaman fällt in seine Amtszeit, dazu eine wunderbare Brotvermehrung, sowie ein totes Kind, das Gott auferweckt. Wir sehen, was für eine Vorschattung, was für eine Ahnung, was für ein Leben ist da vor ihm. Und ich denke, sein gewaltiges Ansinnen um das doppelte Maß an Geist war eine ihm von Gott ins Herz gelegte, sehr wohl nötige Bitte. Da war kein geistlicher Übermut dabei, sondern sein Herz schrie vor Not um rechte Ausrüstung für die enormen Aufgabenflut. Wie David seine Not vor Gott in eine Feststellung verpackte, er lehrt meine Hände streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen spannen. Psalm 18, ja so, so ist es gut. Wir stehen ja auch verängstigt vor den negativen Zukunftsvisionen der kommenden Zeit, vor dem, was wir vermuten, dass es künftig uns auch treffen wird, so wie Elisa schier erdrückt worden ist von der gewaltigen Verantwortung, Gottes Diener zu sein in einem Volk, das sich mehr und mehr von Gott entfernt, wo keine geistlich gesunden Tage mehr zu erwarten sind, sondern solche wie zu den Zeiten Noahs. Erwähnen wir uns nicht oft einsam? Das entspricht allerdings nicht der Wahrheit. Aber empfinden und befürchten und schier spüren tun wir es so. Nicht wahr? Das alles ist hier nahezu greifbar, wenn wir Elisa jetzt zurückkehren sehen zum Jordan, so ganz allein, ohne seinen bisherigen Meister, mit all den Sorgen und dem unter dem enormen Druck. Und jeder von uns, den Gott in seinen Dienst berufen hat, und es gibt keinen, der nicht berufen wäre, denn alle, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht, so steht es in Römer 8,30, geht uns alle an. Sei es nun als Hausfrau und Mutter oder als Prediger oder sonst wie, du bist berufen, wenn du in Christus zur Vorherbestimmung Gottes gelangt bist. Und ab da wird's dann auch schwierig für dein Herz, denn wir selber, wir packen's ja nicht, was da alles vor uns liegt. Wir schaffen gar nichts aus eigener Kraft. Wir würden auch alles nur falsch machen. Und drücken können wir uns auch nicht, wenigstens nicht, auf die Dauer. Und Gottes Wort sagt uns ja ins Angesicht, wer glaubt, der flieht nicht. Und so spielt dann auch noch der korrupte Diener Gehasi eine nicht unbedeutende Rolle in Elisas Leben und Dienst. So jemand entwickelt sich ja schier automatisch neben einem Aufrechten. Ein Judas, ein Hemmschuh, und Gott weiß das und lässt das zu. Wir sind umgeben von komplizierten Menschen. Ja, wir selber sind, auch als erlöste Sünder, nicht unkompliziert und werden für andere oft zur Last. Wir sind ein hoher Risikofaktor. Wohin, o Christenmensch, o Salz, o Licht in Christus, in dieser Welt, in der es nun ernsthaft Abend werden will? Da kommen wir damit zum Ende unserer Betrachtung. Sehen wir, was weiter geschieht. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan, Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. O heiliger Moment, o Moment der tätigen Wahrhaftigkeit Gottes, o Moment der Erfüllung von Gottes Zusage und Hilfe in unserer ängstlichen und oft so verunsicherten Erwartung. Mein lieber himmlischer Vater, mein treuer Herr und Gott, wie oft habe ich in meinem dummen, schwachen, sündigen Glaubensleben dieses Wort gewagt auszusprechen und anzuwenden in nahezu verzweifelter Anfechtung, in ungläubigen Glauben wollen, angesichts meiner absoluten Unwürdigkeit vor deinem großen Wort und Wirken, das du uns in deinem Wort alle Zeit vor Augen stellst. In dieser Welt, in diesem Leben, wo von Gott Gereinigte oft unsägliche Qual fühlen, weil sie wohnen unter Unreinheit, wo Betende stets beengt arbeiten unter Fluchenden, wo in Gott Ruhende Schmerzen erleiden vom Getue der Übermütigen, wo wir den Herrn Jesus anziehen wollen, dabei im Kampf stehen mit unserer alten Natur, mit unserem alten Menschen und es oft nur schwer gelingt, uns für mitgestorben mit ihm zu halten. Und dann seufzen wir nach der vollen Freiheit der Kinder Gottes, sehen uns dabei aber von allen Seiten bedrängt, gebunden, unvollkommen und wieder angenichtet. Und wie viel Heimweh verursacht uns das Sehnen, Jesus endlich schauen zu können. Wo ist er, der Herr, der Gott Elias? Und ach, wie oft seufzt unser Herz so zu ihm. Heim, nur heim, wo ist er denn, der Geliebte? Wie versichert uns, oder was versichert uns das Hohelied dazu in Vers 11 des Kapitels 7? Das ist die beste Versicherung, die es gibt. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Ist es nicht ein tiefes Herzensbedürfnis, dieses Wort? Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Nein, das ist nicht im Unglauben gesprochen, sondern es ist hinausgerufen voller Sehnsucht und freudiger Erwartung in die Ewigkeit. Herr, rette, heile, eile und hilf mir. Dieses so nötige Aufwärtsschauen zu ihm, dieses Suchen dessen, was droben ist, wo Christus ist, dieses bewusste eingewurzelt sein in ihm bei gleichzeitiger Pilgerschaft in dieser Fremde hier, ist doch auf seine Art ein heiliger Zustand, aber ein Leidenszustand. 2. Korinther steht im Kapitel 5, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Dort, wo unser Herr ist, der Gott Elias. Er ist dort und er ist bei uns, alle Tage bis ans Ende. O, der kommende, der wunderbare Tag der Aufnahme in Jesu Herrlichkeit. Bald darf auch ich das schöne Wort hören. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber noch sind wir gesetzt. Wir haben eine kurze Weile zu wirken in den kommenden Tagen aus dem Vermögen, das er darreicht. Vernehmen wir zu unserer Sicherheit und Freude noch die Gesinnung unseres Herrn aus seinem Gebet für uns zu seinem Vater. Steht natürlich in Johannes 17. Vater, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Sind es nicht Worte, die uns beweisen, wie sehr der Herr für uns ist und im Gebet bei uns ist? Ja, hier ist ja der Gott Elias. Amen. Amen.